Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, den 24. Februar. Das sind unsere heutigen Themen. Die Geschäftstätigkeiten von Glencore, Trafigura und Co. im Fokus.
Wir sehen aber im Moment, gerade jetzt ein Jahr nach dem Ausbruch des Krieges, dass es eben umso dringender ist, dass wir die richtigen Strukturen schaffen, dass der Rohstoffsektor in der Schweiz in Zukunft besser reguliert ist.
Die Grünen fordern eine Aufsichtsbehörde über den Rohstoffmarkt Schweiz. Dann ein Audio-Feature lässt drei lesbische Seniorinnen zu Wort kommen.
Ja, letztes Mal irgendwann zur Nacht ist mir eingefallen, eine Liste von meinen Liebhaberinnen und Freundinnen zu machen. Und dann habe ich die nicht mehr zusammengebracht und von Menge gar nicht mehr gewusst, wie sie geheissen haben.
Und in unserer akustischen Kolumne lernen wir heute einen italienischen Maler kennen.
Da war nie etwas, woran er hätte scheitern können. Antoniolo befand sich nie auf einer Höhe, von der er hätte fallen können.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Sarah Heinzmann.
Doch kein Spielplatz in Bern-Bethlehem. Das Referendum gegen den Grundstückerwerb an der Losli-Straße ist zustande gekommen. Für den Kauf des Grundstückes hat der Berner Stadtrat letzten November einen Kredit in der Höhe von 3,7 Millionen Franken bewilligt. Dies sei zu hoch, meint das Referendumskomitee. Die Stadtberner Stimmbevölkerung wird voraussichtlich im November 23 über den Grundstückerwerb befinden. Gestern Nachmittag hat sich in Kandersteg ein großer Felssturz ereignet. Der Felssturz war aber keine Überraschung. GeologInnen haben schon länger gewarnt, dass die Stelle mehr in Bewegung sei als normal. Deswegen wurde das Einzugsgebiet frühzeitig abgesperrt. Verletzt wurde niemand beim Felssturz. Die Absturzstelle wird bis auf Weiteres überwacht. Neue Wasserkraftwerke für die Schweiz. Wie schon der Ständerat sprach sich nun auch die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates dafür aus, bis 2040 einen massiven Zubau von Kraftwerken zur Erzeugung von erneuerbaren Energien zu realisieren. Damit soll einem potenziellen Strommangel entgegengewirkt werden. Die Reaktionen auf diesen Beschluss sind gespalten. Die SP begrüßt, dass das Gesetz zahlreiche konkrete Verbesserungen bringe, meint diese in einer Medienmitteilung. Die Umweltorganisation Pro Natura spricht hingegen von einem Frontalangriff auf den Natur- und Landschaftsschutz. Die Vorlage wird im März im Nationalrat beraten. Das deutsche Bundesverfassungsgericht bestätigt die Einstellung der Ermittlungen im Fall Uriciallo. Im Januar 2005 lag Uriciallo in einer Ausnüchterungszelle der Dessauer Polizeiwache. Obwohl an Händen und Füßen gefesselt, soll er sich mit einem Feuerzeug selbst in Brand gesetzt und sich somit getötet haben, so die Darstellungen der Polizei. An diesen Darstellungen zweifeln mehrere wissenschaftliche Gutachten. Angehörige und UnterstützerInnen fordern deshalb seit Jahren eine Wiederaufnahme der Ermittlungen gegen verdächtige Polizeibeamte. Dies hat das Bundesverfassungsgericht nun abgelehnt. Die Einstellung des Verfahrens sei rechtens gewesen, so das Gericht. Für Nadine von der Initiative Break the Silence sei dies nicht überraschend.
Dass jetzt das Bundesverfassungsgericht die Faktenlage auch ignoriert, ist deshalb nicht überraschend, weil wir eigentlich schon seit Jahren gesehen haben, dass keine Instanz in der deutschen Justiz das aufklären darf.
Meint die Aktivistin gegenüber Radio Dreiecksland in Freiburg. Ein Jahr Krieg in der Ukraine, dies sorgt für Reaktionen in der internationalen Politik. Großbritannien, die USA und die G7-Staaten wollen heute neue Sanktionen gegen Russland verkünden. Die UN-Vollversammlung hat erneut mit großer Mehrheit einen Rückzug der russischen Truppen gefordert. 141 der 193 Mitgliedstaaten des größten Gremiums der Vereinten Nationen stimmten für eine entsprechende Resolution. Weitere 16 Jahre Gefängnis für Harvey Weinstein. Gestern verhängte die Richterin Lisa Lensch die Strafe, nachdem Weinstein bereits im Dezember der Vergewaltigung und weiteren Fällen sexuellen Fehlverhaltens für schuldig befunden wurde. Weinstein ist bereits in einem anderen Verfahren zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Ex-Filmproduzent Weinstein muss nun für insgesamt 39 Jahre hinter Gitter. Im Oktober 2017 wurde Weinstein erstmals beschuldigt, eine große Anzahl Frauen sexuell belästigt zu haben. Diese Vorwürfe weiteten sich zum Weinstein-Skandal und zu der MeToo-Bewegung aus. In Brasilien ist die Zahl der Todesopfer nach Überschwemmungen und Erdrutschen auf mindestens 50 angestiegen. Dies berichtet das Infoportal America 21. Seit Samstag hatten heftige Regenfälle, Überschwemmungen und Erdrutsche an der Atlantikküste des Bundesstaates São Paulo verursacht. Fast 2000 Menschen verloren wegen den Unwettern ihr Zuhause. Und damit zum Wetter. Morgen Samstag ist es freundlich, aber kühler. Die Temperaturen sinken auf 8 Grad. Richtig kalt wird es aber am Sonntag. Die Temperaturen sinken auf 1 Grad. Vereinzelt ist mit Schneefällen zu rechnen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Glencore, Trafigura, Gunvor oder Vitol. Das sind einige der 550 Rohstoffhandelsfirmen, die in der Schweiz ihren Hauptsitz haben. Die kleine Schweiz ist der größte Umschlagplatz für Rohstoffe der Welt. Die Schweizer Rohstoffbranche ist mittlerweile fast so groß wie der hiesige Finanzplatz. Die Rohstoffbranche ist allerdings weitgehend unreguliert. Deswegen fordern die Grünen nun eine Rohstoffmarktaufsicht, kurz ROMA, analog zur FINMA, der Finanzmarktaufsicht. Franziska Rieser ist Nationalrätin der Grünen für den Kanton St. Gallen. Ich habe sie gefragt, welche Aufgaben eine solche Rohstoffmarktaufsicht übernehmen würde.
Es geht vor allem darum, dass es eine Behörde gibt mit Expertinnen und Experten, die sich mit diesem Sektor befassen können, die Expertise mitbringen, aber eben auch die Ressourcen, hier ein bisschen genauer hinzuschauen. Wir haben heute die Problematik, dass der ganze Rohstoffsektor sehr intransparent ist. Wir wissen, es gibt ein großes Korruptionsrisiko, insbesondere in den Ländern, in denen die Rohstoffe abgebaut werden. Es gibt immer wieder Fälle, in denen Umweltstandards, Sozialstandards wie zum Beispiel Arbeitsbedingungen nicht richtig eingehalten werden. Und es gibt die Thematik von Sanktionen. Und mit einer Rohstoffmarktaufsichtsbehörde hätte man ein Gremium, die eben die Einhaltung all dieser Regeln und Standards kontrollieren könnte.
GegnerInnen werden wohl argumentieren, dass andere Sektoren der Wirtschaft neben dem Finanzmarkt auch nicht durch eine gesonderte Aufsichtsbehörde kontrolliert werden, da Rohstoffhandel hier nicht eine weitere Ausnahme bilden soll. Was sagen Sie zu dieser Kritik an Ihrem Vorhaben?
Ja, wir haben mit dem Finanzmarkt eigentlich ein Beispiel, wo wir das schon einmal durchgespielt haben. Wir haben in der Finanzkrise gesehen, dass gerade wir als Schweiz, wo wir einen sehr großen, international renommierten Finanzplatz haben, hier eine größere Verantwortung haben, wenn denn eben einmal etwas schief geht. Und nach der Finanzkrise wurde diese FINMA, die Finanzmarktaufsichtsbehörde, gegründet, mit genau dem Ziel, hier genauer hinschauen zu können. Und jetzt der Rohstoffsektor ist ein bisschen in einer ähnlichen Situation. Wir haben insbesondere jetzt in den letzten 2 Jahren, in denen im Rohstoffbereich sehr hohe Gewinne erwirtschaftet werden konnten, haben wir einen Sektor, der für Schweizer Verhältnisse einen wichtigen Beitrag zu unserer Wirtschaftsleistung bringt. Also der Rohstoffmarkt ist mit etwa 8% des BIPs quasi so groß wie der Finanzplatz. Und weil er eben von einem erhöhten Korruptionsrisiko betroffen ist, das im Falle eines Verstoßes auch ein Reputationsrisiko für die ganze Schweiz darstellt, ist es eben gerechtfertigt, dass wir hier genauer hinschauen.
Ist es denn überhaupt realistisch, dass die Händlerinnen und Händler von Rohstoffen transparent schaffen können, dass sie über ihre Zulieferketten Bescheid wissen und dass sie Korruption auch verhindern können?
Wir dürfen durchaus von den Rohstoffhandelsfirmen erwarten, dass sie Transparenz haben über ihre eigenen Handelsketten und dass sie eben auch die Bereitschaft haben, diese Transparenz dann weiterzugeben. Es gibt bereits heute eine Selbstregulierungsorganisation, bei der etwa 20 Rohwarenhändler angeschlossen sind. Es gibt also durchaus auch aus der Branche hinaus Bestrebungen, hier eine bessere Regulierung, eine bessere Transparenz zu schaffen. Es sind aber eben nur etwa 20 Händler da angeschlossen und ein Großteil der im Rohstoffsektor tätigen Firmen unterstehen kaum oder sind eben sehr unterreguliert. Und da würde eine Aufsichtsbehörde vom Bund, also eine staatliche Aufsicht, würde hier für den ganzen Sektor eine bessere Grundlage bieten.
Warum ist in Ihren Augen genau jetzt der richtige Zeitpunkt, eine solche Rohstoffmarktaufsicht Roma zu fordern?
Wir haben seit dem Ausbruch des Krieges gesehen, dass der Rohstoffhandel den russischen Krieg quasi alimentiert. Russland finanziert sich über den Rohstoffhandel. Und in dieser Situation ist natürlich ein höheres Augenmerk auf diesen Sektor gerichtet. Und damit natürlich auch ein größeres Reputationsrisiko für die Schweiz. Wir haben internationale Sanktionen gegen Russland beschlossen. Auch die Schweiz hat sich da angeschlossen. Auch Sanktionen, die den Rohstoffhandel betreffen. Und es ist eben nun in unserer Verantwortung, dafür zu schauen, dass diese Sanktionen auch umgesetzt werden können. Und das ist heute noch nicht mit völliger Klarheit kontrollierbar, weil einfach diese Transparenz gar nicht vorhanden ist. Das zeigt eben, wie wichtig es ist, dass wir eine bessere, einerseits Regulierung und zweitens eine bessere Transparenz haben, damit wir hier in Zukunft eben Klarheit schaffen können, dass auch die Schweizer Firmen diese Sanktionen einhalten.
An der Frühlingssession, die am nächsten Montag beginnt, wird die Fraktion der Grünen nun eine parlamentarische Initiative einreichen zur Schaffung einer Rohstoffmarktaufsicht Roma. Wie geht es dann weiter mit diesem Geschäft?
Ja, es ist nicht das erste Mal, dass diese Forderung ins Parlament getragen wird. Das war ursprünglich Public Eye, eine NGO, die diese Idee auch konkretisiert und ausgearbeitet hat. Wir sehen aber im Moment, gerade jetzt ein Jahr nach dem Ausbruch des Krieges, dass es eben umso dringender ist, dass wir die richtigen Strukturen schaffen, dass der Rohstoffsektor in der Schweiz in Zukunft besser reguliert ist, in demokratischeren Bahnen läuft. Mit der parlamentarischen Initiative adressieren wir uns direkt an das Parlament. Der Bundesrat hat sich in der Vergangenheit gegen eine solche Aufsichtsbehörde ausgesprochen. Und wir möchten jetzt direkt an das Parlament gelangen und hier signalisieren, dass Handlungsbedarf besteht. Die parlamentarische Initiative wird dann in einer Kommission beraten und dann wird sich entscheiden, ob eine Mehrheit der Kommissions- und der Ratsmitglieder bereit ist, einen solchen Schritt zu machen.
Franziska Rieser ist Nationalrätin der Grünen für den Kanton St. Gallen. Gleich besuchen wir hier im Info das Radio- und Podcast-Festival Sonor. Erst gibt's aber noch ein Stück von Elektro Hafiz. Der Istanbuler Produzent und Multiinstrumentalist ist morgen Abend im Dachstock der Reitschule zu Gast. Hier ist er mit Lübodisco.
Rabe Info.
Ruth war glücklich verheiratet und hatte mit ihrem Mann zwei Kinder. Die große Liebe erlebte sie aber erst nach der Pensionierung mit einer Frau. Lesbische Frauen über 80 sind in unserer Gesellschaft ziemlich unsichtbar. Ein neues Audio-Feature verleiht ihren Geschichten nun eine Stimme. Eigentlich seit immer wurde mit dem Förderpreis Katalysator unterstützt und ist dieses Wochenende am Audiofestival Sonor zu hören. Ein Beitrag von Monika Hoffmann.
Ich habe letztes Mal irgendwann in der Nacht ist mir eingefallen, eine Liste von meinen Liebhaberinnen und Freundinnen zu machen. Und dann habe ich die nicht mehr zusammengebracht und von manchen gar nicht mehr gewusst, wie sie geheissen haben.
Erzählt eine der drei Protagonistinnen im Audio-Feature eigentlich seit immer. Frauenliebende Frauen über 80 erzählen ihre unkonventionellen Lebens- und Liebensgeschichten. Grundlage für dieses Hörstück sind Tonaufnahmen der Historikerin Corinne Rufli, die an der Uni Bern zur Lesbengeschichte der Schweiz forscht. Corinne Rufli hat vor 8 Jahren bereits ein Porträtbuch zu diesem Thema publiziert. Christina Baron, du hast zusammen mit Ruth Huber nun ein Audio-Feature über frauenliebende Frauen über 80 erarbeitet. Was kann ein Audiostück, was ein Porträtbuch nicht kann?
Ich würde sagen, ganz viel. Und im Besonderen aber, dass den Frauen beim Sprechen zugehört werden kann und die ganzen Sprachpausen oder wie sie was sagen oder wie sie um Worte ringen oder auch wie sie nicht um Worte ringen, die kommen da natürlich viel deutlicher raus als in einem Buch, wo das dann alles schön als Fließtext zu lesen ist, ohne Denkpausen und alles. Und im Hörstück können wir das drinnen lassen und das auch hervorheben oder das ist ein wichtiger Teil davon.
Wie gesagt, stammen alle Audioaufnahmen von Corinne Rufli. Für ihre Forschung hat sie unzählige Interviews geführt. Euch stellte sie dann eine Auswahl von diesen Interviews zur Verfügung. Das waren ca. 16 Stunden Material. Nach welchen Kriterien habt ihr dann eure drei Protagonistinnen ausgewählt?
Ich muss das leider korrigieren schon. Corinne hat mehrere Frauen Ruth zur Auswahl gestellt, weil Ruth die Idee hatte. Und die beiden haben dann die Auswahl auf die drei Frauen getroffen, weil die unterschiedliche Lebenswege hatten und unterschiedliche Arten, mit ihrer Liebe zu Frauen umzugehen und unterschiedliche Arten, wie sie das realisiert haben, dass sie Frauen lieben. Und die 16 Stunden sind dann das Material von den drei Frauen gewesen, die dann Ruth und ich zu den 53 Minuten eingedampft haben.
Ihr habt das Feature eigentlich seit immer ja thematisch gegliedert. Es beginnt mit der ersten Verliebtheit, später kommen Ausbildung, die Familie, das Coming-out und zuletzt auch das Älterwerden hinzu. Er lässt die drei Frauen einfach erzählen, schneidet unterschiedliche Gesprächsausschnitte aneinander. Und als Hörerin kann es auch passieren, dass man den Überblick etwas verliert, wer was gesagt hat. Weshalb habt ihr euch für diese Strategie der Collage entschieden?
Wir wollten nicht, dass man das Leben der Frauen einfach nachzeichnen kann und dann drei Frauenleben hat, schön ordentlich sortiert und geordnet, sondern dass durch das auch manchmal schnelle Zusammenschneiden verschiedener Aussagen, wie eigentlich fast noch mehr aufgemacht wird und ein größerer Kontext geöffnet wird, wo man vielleicht auch selbst sich fragt, was hätte ich da gesagt? Und dadurch, dass es losgelöst, also man verliert dann auch irgendwann, glaube ich, den Überblick als Hörerin, wer was sagt. Und ich glaube, dadurch gewinnt es eine allgemeingültigere Aussage, als wenn es an die konkrete Frau gebunden wäre, die Aussage.
Das Audio-Feature besteht aus den Stimmen der drei Frauen und der Musik von Fatima Dunn. Die Musik ist sehr ruhig, erinnert auch an Meditationsmusik. Was waren eure Überlegungen, diesen von sich aus schon sehr eindrücklichen und starken Stimmen und Aussagen noch zusätzlich Musik beizufügen?
Also wir wussten, dass wir Musik brauchen, um auch den Frauen und ihren Aussagen Platz zu lassen und Platz zu lassen, um die Dinge, die die Frauen sagen, zu verarbeiten. Deswegen wollten wir eigentlich auch nicht unbedingt eine Musik, die nochmal wahnsinnig emotional ist und die Emotionen noch mehr aufpusht, als sie vielleicht schon da sind. Und ich hoffe, dass, also ich finde, Fatima, dann ist es gut gelungen, da einen Klangteppich zu machen, der irgendwie was aussagt, aber nicht zu viel aussagt.
Und jetzt würde mich noch interessieren, was dich persönlich am meisten berührt hat an den drei Geschichten, die du von diesen Frauen gehört hast.
Ich glaube, ich kann mich nicht auf spezielle Aussagen oder Erlebnisse der Frauen beschränken. Ich habe so viel mit dem Material gearbeitet und ich habe das Gefühl, ich habe drei neue Freundinnen gefunden, die, also zwei der Frauen habe ich schon treffen können jetzt. Eine Frau ist leider schon gestorben, die kann ich jetzt leider nicht mehr treffen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich kenne sie einfach dadurch, dass ich ihr so viel zugehört habe. Und das ist für mich irgendwie sehr schön, dass jetzt diese drei Frauen in meinem Leben sind, obwohl sie gar nicht, für sie fühlt es sich wahrscheinlich nicht an, als wäre ich in ihrem Leben, aber sie sind jetzt definitiv in meinem Leben und ich bin sehr froh drum.
Also ich wäre jetzt nicht wahnsinnig auf Sex aus oder so, aber einfach, dass das noch ein bisschen erotische Stimmung noch wäre und auch schon, ja. Also jedenfalls, mir gefallen schon Leute und, also so etwas mit der Rita passiert ist, da passiert man nie mehr.
Ich hatte Freude, ich würde noch einmal so ein Blitzen erleben.
Was mit Rita geschehen ist und wie sich dieses Blitzen beschreiben lässt, könnt ihr heute Abend am Audiofestival Sonoa hören. Das Feature Eigentlich seit immer ist um 19:30 im Kino Rex zu hören. Weitere Infos gibt's unter sonoa.ch.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Heute stammt dieser von Valerio Meuli, der in Basel wohnhafte Jungautor, liest uns einen Ausschnitt vor aus der Kurzgeschichte «Frühmorgens baden».
Es pisste, als Antoniolo aufkreuzte. Er vermittelte keinen besonders attraktiven Eindruck. Er trug eine graue Dreiviertelhose mit ausgeleierten Taschen, deren Nähte an vielen Stellen kaputt waren. Ein grün-weiß gestreiftes Hemd, das an den Säumen weder grün noch weiß, sondern gelb war, und Turnschuhe. Er hatte sie vor Jahren auf der Straße liegen sehen. Ich erinnere mich, wie er zum ersten Mal mit ihnen ankam. »Sie sind wie neu«, hatte er gesagt. Er hatte sie seither jeden Tag getragen. Nun waren sie zerlaufen, die Schnürsenkel zerfasert. Die Senkel sahen aus wie kleine, schäbige Blumensträuße. Diese Sträuße knickten an jenem Tag mit jedem Regentropfen, der auf sie fiel, weiter ein, bis sie schließlich flach auf Antoniolos Schuhen zu liegen kamen. Ich glaube, er dachte Folgendes, als er an sich hinunterschaute. Ich müsste wieder einmal Glück haben und neue Schuhe finden. Diese Möglichkeit bestand jedoch nicht, denn Anto hatte kein Geld. Er gab alles Geld für die Leinwände, die Farben und Stifte aus. Und für die Miete, wie er immer betonte. Ich beobachtete Antoniolo und sah, wie sich seine Schuhe immer mehr mit Wasser vollsogen. Er fluchte, bezeichnete die Existenz eines dicken, glatzköpfigen Touristen als wert- und sinnlos und verdrückte sich unter die große Galerie zwischen den Säulen hindurch ins Trockene. Antoniolo war das, was einige einen gescheiterten Künstler nennen. Ein mit Pinseln und Farben beladener, Blätter und Leinwände bemalender Sozialfall, wie sich besonders stilsichere Zeitgenossen bereits ausgedrückt haben, oder, auch schön, klebender, platter, geschmackloser Kaugummi am Asphalt der Gesellschaft. Das wäre jedoch eine sehr oberflächliche Darstellung dieses Menschen. Betrachtet man die Lage ein wenig genauer, kann man den Mann, der an diesem Tag, ich glaube es war ein Mittwoch, ein ungewöhnlich kalter Septembermittwoch, unter der Galerie stand und fror, nicht als gescheiterten Künstler bezeichnen. Da war nie etwas, woran er hätte scheitern können. Antoniolo befand sich nie auf einer Höhe, von der er hätte fallen können. Seitdem er den Pinsel in der Hand hatte, malte er Touristen. Und in diesem Gewerbe gibt es keine Höhen, auch keine Tiefen, nein, kein Auf und Ab. Es gibt nur Touristengesichter. Schmale, runde, blasse, weißliche, kränkliche, strahlende und ab und zu Landschaften. Antoniolo war also kein gescheiterter Künstler, nicht einmal Künstler. Er malte, zeichnete, karikierte Touristen für einen schlechten Lohn, das war alles. Einer, der eben da saß, auf seinem Klappstuhl mit der selbstgebastelten Lehne aus Kork, der dazugehörte zu diesem Platz, dem Vorplatz der Florentiner Uffizien. Einige sprachen vom gescheiterten Künstler, die anderen nahmen Anto nur als Billigzeichner wahr. Dass sich Antoniolo selbst weder als das eine noch als das andere verstand, begriff ich erst später, am Abend, an dem er mich anrief und fast kein Wort herausbrachte.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, den 24. Februar. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Dann erklären wir, was bei der Reform der zweiten Säule, der sogenannten BVG-Reform, auf dem Spiel steht. Beigetragen zu dieser Sendung haben Sarah Heinzmann, Monika Hoffmann und Valerio Mäuli. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Katrin Hiss. Schön, dass ihr dabei gewesen. Habt ein gutes Wochenende. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.